Prolog. Ich habe ein Foto von meinem Vater gefunden. Es gibt Hunderte, in Alben, in Umschlägen, verstreut zwischen Tagebüchern, Zeugnissen, Briefen. Hans-Georg als Kind, als ernsthafter Halbwüchsiger, in Uniform im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, als Ehemann, als Kaufmann, als Vater mit uns Kindern. Dies hier war weggesperrt in einer der Miniaturen, die auf dem Nachttisch meiner Mutter standen. Nach ihrem Tod hatte ich die drei Bildchen mitgenommen. Meine dänische Großmutter Dagmar mit dem unvermeidlichen Blumenhut, Hans-Georg in Jagdmontur sitzend auf der Terrassentreppe in Halberstadt, vor sich den erlegten Bock, und meine Mutter Else als kleines Mädchen im weißen Spitzenkleidchen, mit Lackschuhen und schiefen Strümpfen. Alle drei, die zauberhafte alte Dame, der zufriedene Jäger, das skeptische Kind, lächeln mich an, seit 15 Jahren auf meinem Schreibtisch, verhalten eher distanziert aus den kostbaren kleinen Rahmen, deren wegen ich sie dahingestellt habe und weil sie zu Elses Schlafzimmer gehörten. Jetzt war sie verrutscht, die Kleinkind Else, und als ich den Rahmen öffnete, um sie zurück an ihren Platz zu bringen, kam mir Hans-Georg entgegen. Verborgen hinter ihrem Kinderporträt hatte Else ihn, einen todtraurigen Mann um die 30. So verloren guckte er auf keinem Foto, außer auf den letzten, vor dem Volksgerichtshof. Ich habe das Else-Kind erst einmal hinter ihm versteckt, aber lange halte ich das nicht aus, dieses hoffnungslose Gesicht. Vielleicht hatte auch Else ihn deshalb zugedeckt mit ihrer Erinnerung an die ganz frühe Kindheit. Ihr Foto muss um 1900 aufgenommen worden sein. Da ist sie kaum 2, behütet, umsorgt, geliebt. Alles schien möglich damals. Nichts war vorhersehbar von dem, was dann wirklich kam. Warum überhaupt hat sie dieses verlorene Gesicht ihres damals noch jungen Mannes zurechtgeschnitten? Für das Oval in dem kleinen festlichen Rahmen? Die beiden haben viel gelacht zu der Zeit, als dieses Bild von Hans-Georg entstand. Sie waren berühmt im Freundeskreis für Schlagfertigkeit und Witz. Und wann hat sie die Fotos gewechselt? Nach seinem Tod in Plötzensee? Oder schon vorher, als die jahrelange Trennung im Krieg sie einander entfremdete, als jeder an seinem Platz funktionierte, aber die Gemeinsamkeit verschlissen war? Als Hans-Georg Else betrog? Ich lese seit Monaten in fremden Leben herum, in Briefen, Tagebüchern, in Schriftlichem aus mehr als 100 Jahren, das ich zusammengetragen habe aus den Katakomben der weitverzweigten Sippe. Es gibt sie schon so lange, die Klammroths, und immer haben sie sich als Clan verstanden, auch heute noch, obwohl das Zentrum ihres Bürgerstolzes, Halberstadt, im Krieg für sie verloren gegangen ist. Es ist nicht wirklich fremd, was ich da lese. Ich weiß, wer die Leute sind, aber ich kenne sie nicht. Hans-Georg hatte schon in den 30er Jahren eine 16-mm-Kamera und nahm die Feste der Sippe auf, Reitjagden durch den Harz, Boccia im Garten und die großen damals noch kleinen Kinder auf der Schaukel. Als ich neulich die digitalisierte Fassung der Filme bekam, habe ich jeden erkannt, der dort zu sehen ist, obwohl ich vielen nie oder höchstens als Kleinkind begegnet bin. Ich sehe Frecke, mein Gott, was trug man Frack, und die aufwendig gestylten Damen und frage mich, warum Else so geschmacklos angezogen war, wo sie doch Sally Woolner hatte, die Schneiderin, deren Eleganz in Halberstadt ein Exotikum war. Prächtig kostümierte Aufführungen bei Polterabenden und zu Großmutter Gertruds 60. Geburtstag haben sie veranstaltet. Es tritt auf Benno Nachtigall, die familieneigene Balladen- und Moritatenband. In meinem Schrank lagern die Bänkelieder und Schüttelverse. Fremde Leben. Ich finde Bilder von Hans-Georg am Klavier. Er hat immer gesungen. Alle haben sie gesungen in dieser Familie, mehrstimmig, dauernd. Und sie haben Instrumente gespielt, der ganze Clan. Er singt also, der Vater. Kantaten, Gassenhauer, den ganzen Zupfgeigenhansel rauf und runter. Nicht zu vergessen die vielen Familienlieder. Aber ich kenne seine Stimme nicht. Nie gehört, behaupte ich, obwohl das nicht sein kann. Er wird schon mal was gesagt haben zu mir, dem kleinen Mädchen. Er hat mir bestimmt auch was vorgesungen, wenn er mal nach Hause kam aus dem Krieg. Ich weiß auch nicht, wie der Mann, der mein Vater war, geredet hat. Das wäre wichtig jetzt, wo ich versuche, ihn mir zurechtzulegen. Zappelt er mit den Händen wie ich? Ist er laut? Impulsiv? Wenn er schreibt, und er schreibt viel, klingt er überlegt. Er verschreibt sich nie, auch mit der Maschine nicht. Er muss sich nicht korrigieren, weder im Satzbau noch in der Orthographie, schon gar nicht in seinen Gedanken. Sehr aufgeräumt das Ganze. Und die Schrift erst. Klein gestochen leserlich sowohl in Süterlin als auch in Latein. Er schreibt wie sein Vater. Überhaupt mein Großvater. Ob es sonst noch jemand gibt, vor dem er so viel Respekt hatte? Allein wie sie Fotoalben anlegen, alle beide. Weiße Tinte, akkurate Randlinien und jedes Bild gezogen, minutiös beschriftet. Und dann Else. Chaos im Kopf und in der Schrift. Überbordend, ausladend, durcheinander, riesige Buchstaben, auf- und absteigende Zeilen, durchgestrichen, drüber geschrieben. Wenn sie Formulare mit der Hand ausfüllt, tobt ihre Schrift wie ein gefangener Hund im Käfig. Es gibt ein großes Haushaltsheft, Etatplanung und Kostenübersichten für die Jahre 1938 bis 1943. Da haben sie beide abwechselnd Buch geführt. Hans-Georg in schnurgeraden Zahlenkolonnen, kein Rechenfehler, nie ein Zweifel. Else trabt durch die Spalten, setzt zügig Fragezeichen, Fußnoten. Lange Jahre nach dem Krieg hat sie noch mit solchen Abrechnungen gekämpft. Sie haben nie gestimmt. Else war immer verzweifelt. Sie wäre so gern ordentlich gewesen. In ihren Briefen, auch sie hat viel geschrieben, wirbelt sie von einem Thema ins nächste. Beutelt die Grammatik und die Interpunktion. Die Seiten sind übersät mit zweifelhaften Korrekturen. Sie lacht und weint ohne Übergang. Moralische Aufrüstung für die aushäusigen Töchter mischt sich mit Schilderungen ihrer vielfältigen Beschäftigung als Managerin des großen Hauses mit vielen Gästen. Der Kampf mit 20 Zentnern Erbsen und widerspenstigen Weglesern führt sie direkt zu der Feststellung, dass Gottes Ratschluss selten überzeuge, irgendjemand zum Donnerwetter den Silberschrankschlüssel vermüllt habe und dass außerdem sie, Else, sich mit Hegel doch gern über das eine und andere Mal auseinandergesetzt hätte. Sie haben gelacht über diese scheinbare Unvereinbarkeit, jeder über den anderen und beide miteinander. Dabei war Else später, als ich sie als Mensch wahrgenommen habe und nicht mehr als Mutter, eher pathetisch, hochgradig sentimental, vor allem traurig. Sie wäre gern viel eher gestorben. Fast 90 war sie 1987 und hatte schon 25 Jahre vorher, nachdem die Sorge um ihre 5 Kinder sich überlebt hatte, keine Lust mehr. Früher, lange vor meiner Zeit oder vielleicht auch noch in meinen ersten Kindertagen, müssen beide, Else und Hans-Georg, ein Genuss gewesen sein. Freunde von damals haben mir vorgeschwärmt von beider Witz, ihrer Zugewandtheit, ihrer Fähigkeit, Menschen um sich zu scharen und sie zu halten. Kinder, behaupte ich, interessieren sich für ihre Eltern nur als Ressource. Das Verhältnis ist ich-bezogen. Wie weit werde ich beschützt, versorgt, gefördert? Wer die Eltern sind, was sie fühlen, ob sie glücklich sind, geht an Kindern vorbei. Der Mensch, den Freunde erkannt, geliebt, begleitet haben, das Kind kennt ihn nicht. Bis nach dem Tod der Eltern vielleicht, wenn Nachfrage nicht mehr Indiskretion und Grenzüberschreitung bedeutet. Kinder, auch meine Kinder, werden bei aller Zärtlichkeit auf Distanz gehalten, suchen ihrerseits die Distanz. Die Verstörung der Eltern ist immer eine Bedrohung. Eltern muten sich ihren Kindern nicht zu. Und was erwachsene Kinder dem Freund erlauben, die Belastung mit dessen persönlichem Scheitern etwa, bei Eltern fürchten sie sich davor.